Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Dann nochmal von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass wir Gemeinschaft haben im Heiligen Geist. Schön, dass wir untereinander uns austauschen können, dass wir vom Wort Gottes hören dürfen. Und wir haben heute den Teil 2 unseres Themas. Adnan hat es bei der Begrüßung schon gesagt, wir haben eine Lehrschrift entwickelt. Der Herr hat uns da Offenbarungslicht gegeben. Und wir haben beim letzten Mal die Einleitung vor 14 Tagen verkündigt. Und heute geht es weiter mit dem Teil 2, ein Gott und Vater aller, Teil 2. Bevor wir starten, darf ich die Amalia bitten, zu mir zu kommen. Sie wird uns jetzt was lesen, und zwar aus dem hohen priesterlichen Gebet, das der Herr Jesus zum Vater gebetet hat für uns.
Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott, und den zu erkennen, den du gesandt hast, Jesus Christus.
Bravo. Sehr schön, Amalia. Wunderbar. Den einzigen wahren Gott betet der Herr Jesus. Verstehen wir, haben wir das mitgenommen? Den einzigen wahren Gott erkennen. Den einzigen wahren Gott erkennen und den, den du gesandt hast. Und er nennt seinen Namen Jesus Christus. Warum? Weil es heißt, Gott rettet. Jesus heißt, Gott rettet. Dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Er nennt seinen vollen Namen, Jesus Christus. Gott rettet durch den Gesalbten. So, wir klicken nochmal hinein, Sergio. Du brauchst dann eigentlich die Maus nicht mehr. Dort hineinklicken bitte. Jo, einmal klicken und dann die Maus heraus. Wunderbar. Passt, Sergio. Sehr schön. So, wir gliedern das Thema wie folgt. Anfang, Ende, Zeit und das Sichtbare und Unsichtbare. Als nächstes Kapitel die Trinität und die Wahrheit. Woher kommt die Trinität? Haben wir vor 14 Tagen schon besprochen. Nur mal ganz kurz zur Erinnerung, weil wir dann in dieses Thema noch tiefer einsteigen wollen heute. Die Trinität und die Wahrheit. Was sagt das Wort Gottes? Gott ist das Haupt von Christus. Der Adnan wird uns dann auch vorstellen, wer ist der Christus? Ist es Jesus? Bist du der Christus oder ich? Sind wir zusammen der Christus? Wer ist der Christus? Gott, der Vater und seine Kinder. Und schließlich Christus herrscht im Auftrag Gottes. Sergio, du musst nochmal klicken. Nochmal, bitte. Nein, es geht nicht, in den großen Bildschirm hineinklicken, bitte. Und dann die Maus herausführen. Gunti, hilfst du ihm? Bitte. So, und dann schließlich das Ende der Weltzeit. Anfang, Ende, Zeit und das Sichtbare und Unsichtbare. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, wir wissen und kennen die Wahrheit, dass Gott ohne Anfang und ohne Ende ist. Das sagt uns das Wort Gottes klar und eindeutig. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir eingebunden sind in diesen Weltlauf, weil wir eingebunden sind in diese Zeit, die Gott geschaffen hat. Aber Gott ist außerhalb dieser Zeit. Gott ist außerhalb dieser physischen Welt. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Ich möchte euch da zwei Schriftstellen dazu vorstellen. Ohne Anfang, im Psalm 90, Vers 2 lesen wir, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Wir verstehen, die Wissenschaft sagt uns, diese Erde ist Millionen von Jahren alt. Das mag sein, aber der Mensch ist nicht Millionen von Jahren alt. Das ist eine Illusion. Der Mensch ist vor ca. 6000 Jahren von Gott geschaffen worden. Wieso ist dann die Erde, das Universum so alt? Die Schrift sagt es uns, dass die Erde wurde wüst und leer. Also wir können vermuten, dass die Erde ursprünglich unter dem Fürsten Luzifer gestanden ist. Weil er sagt, er will auffahren über die Wolken. Das bedeutet, er war auf der Erde. Gott hatte die Erde vielleicht vor Millionen von Jahren geschaffen. Wir wissen es nicht, die Schrift sagt es uns nicht. Aber was uns die Schrift sagt, dass offensichtlich die Erde bestand, lange bevor Gott den Menschen geschaffen hat. Und dass Luzifer, der strahlendste Fürst im Reich Gottes, hier der Herr war. Und dann lesen wir im Jesaja 28, Hesekiel 14, dass er sich über die Wolken erheben wollte, über den Höchsten. Und dann hat Gott dem ein Ende bereitet. Also Gott ist ohne Anfang und er ist ohne Ende. 5. Mose 32, 40 lesen wir, denn ich erhebe meine Hand zum Himmel und spreche, so wahr ich ewig lebe. Also Gott ist ohne Anfang, Gott ist ohne Ende, er ist ewig. Für uns, außerhalb unseres Vorstellungsvermögens, wir können es nur im Glauben annehmen, weil die Heilige Schrift es uns so sagt. Jetzt kommen wir zur Zeit. Die Zeit ist ein Phänomen. Kannst du die Zeit erklären? Kannst du erklären, was Zeit bedeutet? Das Einzige, was uns bleibt, ist zu sagen, Zeit ist der kurze Augenblick in unserer Existenz, wo aus der Gegenwart Vergangenheit wird und aus der Zukunft Gegenwart. Das ist der kurze Augenblick. Und schon ist der nächste Augenblick da und schon ist die Gegenwart Vergangenheit. Und wir können in der Vergangenheit nicht leben, auch in der Zukunft können wir nicht leben. Wir können nur jetzt in der Gegenwart leben. Zeit ist der kurze Moment der jetzigen Gegenwart, jetzt. Aber was immer wir als Uranfang betrachten, wie weit wir auch zurückdenken mit unseren Möglichkeiten in die Zeit, Gott war immer schon da. Vor jedem Anfang steht schon seine Existenz. Ewig ist ein geistlicher Ausdruck. Dieser Ausdruck, der außerhalb zeitlicher oder räumlicher Reichweiten liegt, hat nichts mit Zeit zu tun. Ewig zu leben ist eine andere Ebene des Existierens. Ewig ist nur einer, das ist Gott. Und ewig sind nur diejenigen, die aus Gott geschaffen sind. Wo Gott den Adam aus dem Staub dieser Erde formt, bläst er ihm den Odem des Lebens ein. Und dann sagt die Schrift, und dann wurde Adam eine lebendige Seele. Gott hat ihm Unsterblichkeit eingehaucht. Gott hat ihm ewiges Leben eingehaucht. Und so ist dieser Mensch, der aus diesen irdischen Substanzen geschaffen war von Gott, hat er ewiges Leben empfangen von Gott. Und er hätte eigentlich ewig leben können, weil im Garten war er nicht nur der Baum der Erkenntnis, es war auch der Baum des Lebens. Hätte Adam diesen Versuchungen des Teufels widerstanden, hätte er jederzeit vom Baum des Lebens essen können und hätte gelebt und gelebt und gelebt. Vor Gott in Herrlichkeit als Fürst über diese Erde. Gott hat es ihm anvertraut. Er hat ihm gesagt, herrsche du. Er sollte herrschen. Aber der Teufel, der ursprüngliche Herrscher, der sich über Gott erheben wollte, den Gott verworfen hat und sein ganzes Reich zerstört hat, hat Gott es wiederhergestellt. Unsere Schöpfungsgeschichte ist die Wiederherstellung, nicht die ursprüngliche Schöpfung. Und hat dann den Menschen dort in den Garten Eden gesetzt und gesagt, herrsche du jetzt. Und der Teufel kommt und nimmt dem Menschen die Herrschaft ab, durch List, durch Lüge und Betrug. Und jetzt ist er der Fürst dieser Welt im zugelassenen Willen Gottes. Ja, aber er ist der Fürst und Gott dieser Welt. So lesen wir es in der Heiligen Schrift. Gott ist weder alt noch jung. Wir lesen an einer Stelle, kam er zu dem, der alt an Tagen ist. Das ist nur für uns Menschen so geschrieben, dass wir verstehen, wer gemeint ist. Weil Gott ist weder alt noch jung. Er ist ohne Anfang, ohne Ende. Ja, wie? Versuch gar nicht, das zu verstehen. Du wirst es nicht verstehen. Du kannst es nur glauben. Verstehen tun wir es nicht. Er ist ewig. So ist es auch mit uns, wenn wir den neuen himmlischen Leib bekommen. Ja, die Jünger, Johannes und Petrus, mit dem Herrn auf den Berg gehen. Und dann erscheint die Herrlichkeit Gottes, die Schechina Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und dann wird sein Leib verklärt. Und sie fallen in Trance, die Johannes und Petrus. Sie sehen den Herrn in seiner Verklärung, in seiner Herrlichkeit. Und so ist er jetzt im Himmel. Und so werden du und ich sein, wenn wir den verklärten Leib haben werden. So hell geleuchtet, so hell war das Licht, dass der Paulus, wo er ihm erschienen ist, geblendet vom Pferd gefallen ist. Er konnte tagelang nichts sehen. So hell ist die Herrlichkeit. Gott ist weder alt noch jung, er ist ewig. So ist es auch mit uns, wenn wir den neuen himmlischen Leib bekommen. Wir werden den gleichen Leib bekommen. Geschwister, die Engel sind geschaffene Wesen von Gott. Sie sind Diener. Sie sind Diener Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind nicht von Gott geschaffen im Geist. Wir sind aus Gott geboren, wir sind seine Kinder. Und der Erstgeborene sitzt zur Rechten des Thrones der Herrlichkeit. Und du und ich, wir sind seine Brüder, seine Schwestern. Wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen. Die Engel nicht. Wir sehen das, die Engel bedecken ihre Augen, weil sie die Herrlichkeit Gottes gar nicht direkt anschauen können. Sie haben 6 Flügel, sagt uns die Schrift. Mit 2 bedecken sie ihre Augen. Mit 2 bedecken sie ihre Füße. Und mit 2 fliegen sie. Das heißt, richten das aus, wozu sie Gott sendet. Sie sind Diener, aber du und ich, wir sind Kinder. Geschwister, wir können uns das nicht vorstellen, welche Herrlichkeit Gott für uns vorbereitet hat. Wir müssen das im Glauben erfassen und uns an dieser Herrlichkeit, da können wir nur staunen und niederfallen vor dieser Gnade Gottes. Uns, die wir verlorene, elende Sünder waren, hat er uns begnadigt in ihm und hat uns als seine Kinder angenommen. Wir werden weit höher als die Engel sein. Wir sind jetzt unter den Engeln, sind sie mächtiger als wir. Das war der Sohn Gottes auch auf dieser Erde. Aber wenn wir erhöht sind, sind wir weit über den Engeln in Macht und Herrlichkeit. Und ewig sind wir Kinder des Vaters, Geschwister. Und noch was, wir lesen, wenn nach dem Ende der Trübsalzeit, nach den Gerichtsschlägen Gottes über diese gottlose Welt, die ihn ablehnt, die ihn verlacht, verspottet, wo bleibt denn sein Kommen? Wird der Herr mit allen seinen Engeln kommen. Und wir lesen, Tausende mal Tausende, Zehntausende mal Zehntausende stehen vor seinem Thron. Das sind Millionen, aber Millionen Engel. Und sie werden sichtbar erscheinen, wenn der Herr mit uns wiederkommt. Lies das mal, stell dir das mal vor, was das bedeutet. Die Engel werden zum ersten Mal für alle sichtbar sein. Myriaden von Engeln. Engel waren immer schon präsent. Engel haben den Petrus aus dem Gefängnis befreit. Engel saßen am leeren Grab. Engel umgeben dich. Engel sind da. Lebst du so? Auch dort, wo du denkst, niemand sieht dich? Doch, Gott sieht dich und die Engel sehen dich. Für uns sind die unsichtbar, aber eines Tages werden sie sichtbar sein. Wir werden wie unser Gott, der Vater und Gottes eingeborener Sohn, ewig leben, Geschwister. Wie erbärmlich ist es, wenn wir uns belustigen müssen über irdische Segnungen, über jetzt herrschen wollen, über Macht, Einfluss, Gesundheit, Geld. Wie erbärmlich. Wir haben doch eine ganz andere Dimension verheißen von unserem Gott, von unserem Vater im Himmel. Ich muss weitermachen. Die Zeit. Gott hat durch die Erschaffung des physischen Weltalls mit all seinen Himmelskörpern Zeit geschaffen, beziehungsweise sie zu einer Dimension dieser Schöpfung gemacht. Die Zeit ist ein Phänomen der Schöpfung Gottes, hat im Reich Gottes nichts zu suchen. Da gibt es keine Zeit, da gibt es nur Ewigkeit. Die Bibel zeigt uns, dass die Zeit begrenzt ist. Sie hat ja einen Anfang und wird ein Ende haben. Wir lesen in der Heiligen Schrift Hebräer 1,10: Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet. Und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Da wird uns der Adnan nachher gleich noch zu diesem Zeitpunkt noch eine Offenbarung geben. Wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Neuer Himmel, neue Erde, sagt uns die Schrift. Alles, Gott macht alles neu. Dieses Universum ist versaut von der Sünde. Gott wird alles neu machen. Alles. Du aber bist dasselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Hier ist von Gott, dem Vater, die Rede. Du bist dasselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du änderst dich nicht. Vater des Lichts, haben wir so ein Lied, ja? Bist immer dasselbe. Das Sichtbare ist zeitlich. Das, was ewig ist, ist unsichtbar. Drum hat Gott den Glauben dafür hingestellt. Das müssen wir im Glauben erfassen. Ohne Glauben kannst du es nicht erfassen, weil du kannst es nicht sehen mit deinen fünf Sinnen. Nicht sehen, nicht hören, nicht riechen, nicht schmecken, nicht tasten. Du kannst es nicht mit deinen physischen Sinnen ergreifen. Es ist ein geistlicher Akt, im Glauben das zu erfassen. 2. Korinther 4,18, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Das, was ewig ist, sehen wir nicht. Und darum brauchen wir den Glauben. Danke, Vater, für den Glauben. Hebräer 12,25, seht zu. Und hier ist die Rede von der Geschichte, wo Mose auf dem Berg war und von Gott das Gesetz empfangen hat. Und jetzt übersetzt es in unsere Zeit, seht zu, dass ihr, du und ich, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene, Israel, wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Und das ist der Herr Jesus Christus, der Vater durch ihn. Wir müssen immer verstehen, der Vater wirkt durch Jesus Christus in der Kraft seines Geistes. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. 2. Petrusbrief, sagt uns der Petrus, dass alles im Feuer zergehen wird. Dieses ganze Universum wird im Feuer zerschmelzen. So wie damals die Welt gerichtet worden ist im Wasser. Die Sintflut, so wird Gott noch einmal alles erschüttern, aber diesmal endgültig. Und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, wo wir dann mit Gott auf ewig leben, als seine Kinder, nicht als seine Diener. Die Engel leben auch ewig, aber als seine Diener, aber wir als seine Kinder. Geschwister, da kann ich mich gar nicht mehr auf dem Boden halten. Wir werden am Tisch des Vaters sitzen. Wir werden mit dem Herrn der Herrlichkeit, werden wir herrschen und regieren über dieses neue Universum. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit das Unerschütterliche bleibe. Also alles, was wir sehen, wird Gott eines Tages erschüttern, auflösen, im Feuer, ins Nichts. Neuer Himmel, neue Erde. Und im tausendjährigen Reich, Geschwister, wenn der Herr Jesus sein Friedensreich auf Erden aufrichtet, wird das neue Jerusalem oben schweben, in Herrlichkeit, in Glanz. Und da wird der Vater wohnen in uns, das himmlische Jerusalem. Und wir werden sichtbar sein für diese Welt als himmlisches Jerusalem. Wir lesen in der Offenbarung, dass das himmlische Jerusalem herniederkommt. Aber nicht auf die Erde, weil Gott kann auf dieser sündigen Erde nicht leben. Aber in uns lebt er, in dem Christus. Wir sind das, der heilige Tempel des heiligen Gottes. Geschwister, stellt euch mal das vor. Und wir werden niederkommen auf die Erde, wir ja. Wir werden niederkommen auf die Erde, mit dem Herrn regieren. In Jerusalem wird ein Fürst sitzen, der die Welt regiert, von Israel aus. Und der Herr Jesus wird ihm den Rücken frei halten, weil er ist dann der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und wir sind seine Brüder, ihm gleich. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Denkt dran, an diese erbärmliche Stimulierung der Namenschristen, die bei Laune gehalten werden müssen, indem man ihnen irgendwelchen Schmarrn verspricht, damit sie wiederkommen und das Lügensystem finanzieren. Ja. Stellt euch mal vor, was wir für eine Offenbarung haben, was Gott uns offenbart, was auf uns wartet. Da sagt der Paulus, ist doch alles Dreck. Was ist doch alles Dreck? Was gierst du nach dem Dreck? Hast du noch nicht verstanden, um was es geht? Ich möchte es noch zusammenfassen mit einem Bild. Hier ist die Ewigkeit. Kein Anfang, kein Ende. Der Pfeil geht weiter. Ohne Anfang von Ewigkeit Gott. Zu Ewigkeit ohne Ende. Gott. Ohne Anfang, ohne Ende. Gott. Der Vater. Und jetzt die Zeit. Ende und Anfang. Das Unsichtbare und das Sichtbare. Und da ist eine Trennlinie. Gott hat die Zeit mit der Schaffung dieses Universums in diese Schöpfung gesetzt. Aber er ist über Zeit und Raum. Über Zeit und Raum. Die Trinität und die Wahrheit, gibt es nun einen Gott oder zwei oder sogar drei Götter? Wir alle kennen die sogenannte Trinitätslehre. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil wir haben es vor 14 Tagen ausführlich besprochen. Diese sogenannte Trinitätslehre, die besagt, dass es Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist gäbe. Und dass dieser dreieinige Gott sich zwar in drei göttlichen Personen ausdrücken würde und doch nur ein Gott wäre. Das hast du gelernt, habe ich gelernt. Aber seitdem uns Gott Offenbarungslicht schenkt, wissen wir, dass dies ein Konstrukt ist, ein menschliches Konstrukt, ist so in der Bibel nirgendwo zu finden, nirgendwo. Der Herr Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Er nennt Gott den Vater. Er sagt nicht, ich bin ein Gott mit dem Gott. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Da ist vom Heiligen Geist nicht die Rede, weil der Geist Gottes ist der Geist Gottes. Und du bist von Gott geschaffen. Der Sergio, der hat jetzt 4 Mädels und da ist jedes Mädel anders. Da ist jedes Mädel anders, obwohl vom gleichen Papa und von der gleichen Mama. Aber doch sind die alle anders, oder? Und du bist auch vom gleichen Papa wie ich, geistlich. Und doch bist du anders. Du bist geistlich, aus Gott gezeugt. Du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Und du bist besonders, du bist einmalig, auch im Geist. Er ist der Vater der Geister. Er hat uns aus seinem Geist gezeugt. Adnan wird uns gleich noch was sagen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nur noch tiefer in die Wahrheit Gottes eintauchen und sehen, was die Heilige Schrift dazu sagt. Gott sagt uns in seinem Wort eindeutig, dass Gott über allem ist und das gemäß seiner Schöpfungsordnung. Es gibt eine Schöpfungsordnung, Geschwister. Er, Gott, das Haupt von Christus ist. Wie können wir sagen, es gibt Gott, einen Gott, aber in drei Persönlichkeiten ausgeprägt. Das ist eine Illusion. Das ist ein Konstrukt menschlicher Verirrung. Das hat mit der Heiligen Schrift überhaupt nichts zu tun. Ich möchte es euch gleich beweisen. 1. Korinther 11,3. Ich will aber, sagt der Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Wie können wir dann sagen, der Sohn Gottes ist Gott gleich, er ist nur eine andere Ausprägung des dreieinigen Gottes. So ein Irrtum. Diese Schriftstelle ist eindeutig und widerlegt die irrige Annahme, dass es gleich wie Gott den Vater auch Gott den Sohn gäbe, der mit dem Vater gleichrangig wäre. Es geht nicht um Gleichwertigkeit, Geschwister, es geht um Gleichrangigkeit. Und es gibt eine Schöpfungsordnung und da gibt es eine Hierarchie. Ja, der Mann ist das Haupt der Frau, der Christus ist das Haupt des Mannes und Gott, der Vater, ist das Haupt des Christus. Eindeutig, lasst euch nicht verwirren, das ist ganz eindeutig klar. Und noch viel weniger Gott, den Heiligen Geist, weil durch den Geist haben wir Gemeinschaft erst mit dem Vater, Zugang zum Vater und zum Sohn. Er ist nicht Gott, aber das ist das Subtile. Wenn jetzt Gott in uns wohnt durch den Flaschengeist, ja, den Geist, den die Heiliger Geist nennen, das ist nämlich nicht Gottes Geist, der der Flaschengeist ist und alles macht, was die befehlen. Und dann ist die subtile Konsequenz, dass dieser Flaschengeist, dieser sogenannte Heilige Geist, ein anderer Geist, sagt Paulus im 2. Korinther 11, ein anderer Geist, dass der Gott ersetzt, dass wir Gott, den Vater, gar nicht mehr brauchen, nicht mehr bitten müssen, ja. Wir haben alle befohlen, ich zumindest. Wir haben im Glauben befohlen und der Flaschengeist hat es erledigt. Wenn du nicht versaut bist, charismatisch, dann freu dich. Der Christus bestand bis zur Sendung des Geistes der Sohnschaft, ausschließlich aus Jesus. Er ist der Erstgeborene, er ist der Eingeborene, vor aller Schöpfung. Aber er hat einen Anfang, da kommen wir auch noch drauf, nicht heute. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern, der Herr seiner Brüder genannt wird, die mit ihm gemeinsam den Christus bilden. Der Christus war am Anfang bei der Auferstehung nur eine Person, Jesus. Zu Pfingsten hat Gott den Geist der Sohnschaft gesandt. Und jetzt bist du und ich Glieder am Leib Christi. Wir sind der Christus, das Haupt im Himmel, Jesus, und du und ich der Leib, die Glieder am Leib auf Erden. Jetzt hat Gott viele Kinder. Jetzt hat Gott viele Kinder. Dieser Erstgeborene ist auch als Erster aus den Toten auferstanden, damit er in allem den Vorrang habe. Ja, er ist der Primus inter pares, wie wir zu sagen pflegen, Jesus. Er ist der Erste unter Gleichen. Wir sind ihm gleich, wir werden ihm gleich sein. 1. Kolosser 1,18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, der Erstgeborene. Wenn es einen Erstgeborenen gibt, gibt es Nachgeborene, ist ja klar. Der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Meine letzte Folie ist wichtig zu beachten, dass dem alleinigen Gott Ehre, Majestät, Stärke und Macht gehört. Wir lesen im Judas 24, dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Und der Geist ist, da ist Freiheit. Und der Geist ist, es ist keine Angst, haben wir gelesen. Weil das Gesetz, wie bei den Moslems auch, das Gesetz bringt uns in Angst, dass wir doch nicht genügen dem Gesetz. Aber wo der Geist ist, da ist Freiheit. Wo der Geist ist, ist keine Angst. Weil wir aus Gnade errettet sind und jetzt der Geist uns die Kraft gibt, die Gebote Gottes zu halten, aus seiner Kraft. Wie herrlich, Geschwister. Wo der Geist ist, ist Freiheit. Wo der Geist ist, ist keine Angst mehr. Weil das Gesetz verdammt, die Gnade erlöst. Ihm, dem alleinigen Gott, der, haben wir es wieder, ihm, dem alleinigen Gott, wie kannst du da mit einer Trinität kommen? Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, Gott macht alles durch Jesus, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht dem alleinigen Gott. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen. Atmen.
Ja, Geschwister, vielen Dank, Reinhold. Wichtig, dass wir das, was wir hier lernen aus dem Wort Gottes, nicht als Wissen betrachten, was mit unserem Leben nichts zu tun hat. Wenn wir heute einen Chef haben oder einen Vater haben, der uns einen Auftrag gibt, tun wir auch nicht so, dass wir sagen, naja, ob das jetzt mein Vater ist oder der Nachbar oder ein anderer Chef, ist wurscht, wer das sagt. Sag mal, das ist mein Vater. Und wenn er uns einen Auftrag erteilt, ist es wurscht, was er sagt, wir machen schon was. Schickt uns nach Hamburg, wir fahren nach Berlin. Er sagt, mach das und jenes, ich mach was anderes. Ja, da können wir alles aufgeben. Was wird passieren? Egal, ob das dein Vater oder dein Chef ist, er sagt, Junge, mit dir kann ich nichts anfangen. Du kannst nicht mal mich von dem Nachbar unterscheiden. Du verstehst überhaupt nicht, was ich sage. Mit dir rede ich nicht mehr. Es sei denn, du kommst irgendwann zur Besinnung. Und das soll man verstehen, das ist ja nicht irgendwie Theologie oder Theorie pur, die mit unserem Leben nichts zu tun hat. Das ist unser Leben. Wie wir jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde eigentlich denken, sprechen und handeln. So, machen wir weiter mit dem Punkt Gott, der Vater und seine Kinder. Alle, die in Christus sind, also nochmal, Gott hat den Christus geboren vor der Erschaffung der Welt. Und der Christus bestand ausschließlich aus unserem Herrn Jesus Christus. Und erst nach Pfingsten, also für uns und auch für die Zuhörer und Zuschauer, erst nach der Sendung des Geistes Gottes in die Welt, war die Möglichkeit, dass jemand aus Gott geboren ist und in den Leib Christi hinein getauft wird und ein Teil des Christus wird. Und wenn die volle Zahl in den Christus eingegangen ist, wird der Herr wiederkommen. Da müssen wir es verstehen. Wenn wir heute das Wort, nicht nur heute, jedes Mal, wenn wir an Christus denken, besteht aus dem Haupt, unser Herr Jesus Christus, und aus den Gliedern, seine Brüder. Er ist im Himmel jetzt und seine Brüder sind noch, die am Leben sind, noch auf der Erde. Alle, die in Christus sind, haben von ihrem Gott und Vater seinen Heiligen Geist, ja den Geist der Sohnschaft, empfangen. Vorhin hat Reinhold das Beispiel schön dargestellt, wie Sergio mit seinen 4 Töchtern. Sie haben seine Gene. Sind alle unterschiedlich, aber die haben seine Gene. Und so haben wir auch den Geist Gottes in uns. Wir sind unterschiedlich, aber wir sind alle Gottes Kinder. Die Schrift sagt uns, wir haben den Geist der Sohnschaft, den Geist der Kindschaft empfangen. Dieser Geist des Vaters ist also in all seinen Kindern. Wer seinen Geist nicht hat, ist nicht sein Kind. Ganz einfach. Wer deine Gene nicht hat, ist nicht dein Kind. Der kann sagen, ich bin dein Kind. Sagen viele heute, ich bin Kind Gottes. Ja, und? Wenn du seinen Geist nicht hast, bist du nicht sein Kind. Du kannst auch behaupten, dass du seinen Geist hast. Jedes Kind kann behaupten, er hat deine Gene. Wenn das nicht wahr ist, ist nicht wahr. Also dieser Geist des Vaters ist also in all seinen Kindern und ist das Unterpfand dafür, dass sie alle die Ehre, Majestät, Stärke, Herrlichkeit und Macht aufgrund ihrer Kindschaft von ihrem Gott, dem Vater, bekommen werden. Jetzt noch nicht. Das ist ein Unterpfand oder eine Anzahlung. All das bekommen sie später. Bekommen werden. Wann? Sehen wir gleich. Bekommen werden, wenn sie den verherrlichten Leib haben. Der Apostel Paulus sagt, wir haben jetzt den Leib der Niedrigkeit, nicht Leib der Herrlichkeit. Und der Leib der Niedrigkeit hat keine Herrlichkeit. So wie ihr erstgeborener Bruder und Herr Jesus Christus dies alles bereits bekommen hat. Und Herr Jesus hat den Leib der Niedrigkeit gehabt, jetzt hat er den Leib der Herrlichkeit. Und den Weg gehen wir auch. wenn wir den Leib der Niedrigkeit abgelegt haben und unser Herr kommt, wenn wir noch am Leben sind, wird unser Leib der Niedrigkeit in den Leib der Herrlichkeit verwandelt. Und wenn wir gestorben sind, werden wir auferstehen mit dem Leib der Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit des Christus, also ja, der Kinder Gottes, wenn wir immer an Christus denken, das sind die Kinder Gottes. In Hebräerbrief lesen wir die Gemeinde der Erstgeborenen. Also wir sind alle Erstgeborene. Einer ist natürlich ganz, ganz, ganz am Anfang vor uns alle als Erster. Aber wir sind nicht neben ihm, sondern in ihm. Der Christus ist der Erstgeborene und wenn wir im Christus sind, gehören wir zu der Gemeinde der Erstgeborenen. In ihm sind wir, nicht neben ihm. Neben ihm existiert nichts für Gott. Warum? Weil er den Christus geboren hat ohne Sünde. Und auch der Herr, als er auf die Welt kam, Fleisch, Gott ist Fleisch geworden, ist auch ohne Sünde geboren. Ohne Mann, ohne Frau, ohne menschliche Sünde. Jeder Mensch in diesem Universum ist mit der Sünde geboren. Nur einer nicht, der Herr Jesus Christus. Und auch während seiner Lebzeit ist auch ohne Sünde gewesen. Und deshalb war das sündlose Lamm Gottes, das geopfert wurde, war würdig, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen und zu tilgen. Und jeder, der das für sich in Anspruch nimmt, steht in ihm sündfrei. Nur der Christus ist sündfrei vor Gott. Seine Kinder sind ohne Sünde vor ihm. Aber mit einer Voraussetzung. Nicht jeder sagt, ja, ich will auch zu diesem Club namens Christus hinein, heute dazugehören. Gott sagt, na, stopp, das kostet was. Das haben wir so oft gesagt. Wenn du bereit bist, ich habe meinen Sohn geopfert, dafür gehörst du mir. Dann werde ich dein Leben nicht nur verschonen, werde ich dir ewiges Leben geben und du wirst in meinem Christus, in der Gemeinde der Erstgeborenen sein. Aber dann gehörst du mir und du lebst jetzt für mich, für ewig. Diese Herrlichkeit des Christus, ja der Kinder Gottes, wird bei der Wiederkunft Christi der ganzen Welt offenbar werden, haben wir vorhin gehört. Jetzt weiß die Welt weder von uns noch von unserem Herrn Jesus Christus, der bereits die Herrlichkeit hat. Aber wo hat seine Herrlichkeit im Himmel? Entweder wird von der Welt ignoriert oder gelästert. Mehr nicht. Ist nicht offenbar. Das gilt genauso für uns. Wenn wir sowas erzählen, die Weisheit Gottes ist Torheit für die Welt. Für die Griechen ist eine Torheit. Wenn du einigermaßen freundlich bist, dann tolerieren sie das dumme Zeug, was du erzählst. Und sagen, okay, jetzt hör auf, das haben wir schon mal gehört. Deshalb soll man eigentlich das nicht wiederholen, wenn das schon einmal erzählt wurde. Es gibt also diese zwei Ebenen. Gott der Vater und seine Kinder. Gott und den Christus. Das sind seine Kinder. Und wie Reinhold sehr schön gesagt hat, müssen wir darauf achten, Gott ist unser Haupt. Haupt des Christus. Innerhalb des Christus ist auch das Haupt Jesus Christus. Und wir sind die Glieder. Aber wir insgesamt als Christus ist unser Vater. Wir haben einen gemeinsamen Vater, einen gemeinsamen Gott. Und der ist unser Haupt. Ja, den Christus. Also nur den einen Gott und seine Kinder als Götter, zu denen auch der Herr Jesus Christus als Haupt gehört. Wir werden Götter, aber nicht füreinander. Später, wenn wir offenbar werden für die Menschen. Ich bin nicht der Gott von Reinhold und Reinhold ist nicht der Gott von mir. Für die Menschen werden wir Götter sein. Aber wir haben einen Gott, das ist der Vater. Keiner der Söhne oder Kinder Gottes ist ein Gott seines Bruders. Da müssen wir drauf achten. Das gilt natürlich auch für unseren Herrn Jesus Christus. Warum? Er ist auch unser Bruder, aber nicht unser Gott. Er sagt, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da müssen wir auch aufpassen. Wir sind alle Brüder. Wir können nicht einander anbeten. Dann würden wir alles verlieren. Klingt eigentlich fromm, wenn ich jetzt Jesus Christus anbete. Ja, aber das ist nie mehr Götterei. Ich kann dich auch anbeten, Später zumindest, ne, wenn wir auch wie Jesus gleichgestaltet sind, dann fangen wir uns gegenseitig an zu beten. Lieber jetzt natürlich, das wollen auch manche Leute. Ne? Wenn einer besonders gesalbt ist, da fallen sie alle auch aufs Gesicht und beten sie auch an und küssen die Füße und so weiter. Aber das müssen wir aufpassen. Das ist genauso, wenn ich den Mammon anbete. Wir haben nur einen Gott und einen Vater, den wir anbeten. Noch viel schlimmer ist natürlich, aber es ist nicht viel schlimmer, nicht weniger schlimm ist schlimm, wenn wir den Heiligen Geist anbeten. Da wird Gott sagen, ja, solche dummen Kinder kann ich eigentlich gar nicht gezeugt haben. Daher richten die Kinder Gottes jetzt und hier auf der Erde ihr Gebet ausschließlich an ihren einzigen Gott und dem Vater. Auch das Wort Gebet müssen wir eigentlich verstehen. Wir dürfen nicht irgendwelche Begriffe benutzen und nicht verstehen, was das heißt. Gebet ist immer eine Zuwendung oder Hinwendung, aber eine Transzendente ins Jenseits. Wenn ich mit Reinhold spreche, bete ich doch nicht zu ihm. Aber wenn ich Gott anspreche, dann bete ich zu ihm. Wenn ich mich bedanke bei Sven, wenn ich sage, danke Sven, das ist ja kein Gebet. Aber ich sage, danke Gott, das ist ein Gebet. Wenn ich ihn ehre und ihm die Füße wasche, das ist ja kein Gebet. All diese Facetten des Gebetes, das ist immer, wenn das transzendent ist, also ins Jenseits, da müssen wir immer aufpassen. Nur oft viele sagen, naja, schau mal hier, der hat den geehrt, also wir dürfen auch mal. Jesus hat die Jünger geehrt und die Füße gewaschen. Ja, er hat sie angebetet, oder was? Sie haben ihn auch geehrt. Sie haben ihn auch angebetet, oder was? Nein. Gebet ist ausschließlich Richtung, wenn wir, solange wir auf der Erde sind, Richtung Himmel gerichtet. Das Gebet beinhaltet wohl alles, was wir als Anrede Richtung Himmel senden. Das heißt, dass das Gebet auch Dank, Bitte, Lobpreis und Anbetung beinhaltet. Wir haben letzte Woche die Botschaft von Gunti gehört über Lobpreis. Das ist ein Aspekt des Gebetes oder der Anbetung. Wenn wir Gott ins Jenseits, Gott sehen wir nicht, lebt nicht hier mit uns. Wenn wir später mit ihm am Tisch sitzen, dann wird man nicht mehr beten, wir sprechen mit ihm. Gott wird mit uns auch sprechen. Jesus hat mit den Menschen gesprochen, die Menschen haben mit Jesus gesprochen. Und Jesus hat gebetet zu seinem Vater. Warum? Weil er nicht im Himmel war, er war auf der Erde. Selbstverständlich sollen und wollen wir von Herzen verstehen, dass wir unserem Herrn Jesus für sein Opfer nie genug dankbar sein können. Wir müssen uns auch gegenseitig danken. Und zwar laufend, insbesondere natürlich unserem Jesus Christus. Was unser Herr Jesus Christus vollzogen hat, hat niemals, nie ein Wesen vollzogen. Das haben wir vorhin auch in allem gelesen, in allem ist er der Erste und der Einzigartige. Deshalb heißt er auch der eingeborene Sohn. Einzigartig seiner Art, auch unter seinen Brüdern. Er, der heute auf dem Thron zu Rechten des Vaters in Herrlichkeit sitzt und sich unendlich darauf freut, uns zu sich zu holen. Also das müssen wir auch begreifen, was für eine Sehnsucht und Freude, Vorfreude unser Herr hat, sich mit uns zu vereinigen. Der Apostel Paulus bringt das in ein Bild mit der Braut und Bräutigam, wie der sich auf seine Braut freut. Er sagt, haltet euch keusch, unbefleckt. Ich habe euch als eine keusche Jungfrau mit einem verlobt, damit ihr diese herrliche Erwartung, wunderbare Erwartung zum Ausdruck bringt. Uns zu sich zu holen, um bis in die Ewigkeit mit uns vereint zu sein. Wenn der Herr wiederkommt und wir mit ihm vereint sind, das wird für die Ewigkeit so sein. Wir werden immer zusammen sein. Der Christus wird immer eine Einheit sein. Es gibt kein Zwietracht, es gibt gar nichts mehr, was mit dieser verdorbenen Welt zu tun hat. Es geht aber um die direkte Ansprache, haben wir gesagt, wegen Beten. Die direkte Ansprache Richtung Himmel Weil das prägt eigentlich auch unser ganzes Wesen, unser Gedanken, unser Reden und unser Handeln. Wie wir sprechen und wie wir denken, ist entsprechend auch unser Handeln. Deshalb müssen wir, hat Gunther auch vorhin gesagt, wir müssen auch auf die Texte achten, was wir da sagen. Wir machen die Augen zu und erzählen vielleicht irgendeinen Schmarrn. Und wenn wir nicht wissen, irgendwann glauben wir auch. Wir wissen auch wenn das eine Lüge ist, wenn einer immer wieder als Wahrheit erzählt, irgendwann glaubt man selber die Lüge. Das soll uns nicht passieren. Also die direkte Ansprache Richtung Himmel ist das Gebet in all seinen Facetten in Form von Lobpreis, Dank, Bitte, Anbetung etc. Welches, das Gebet, ausschließlich an Gott, den Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was heißt in seinem Namen? Nach seinem Willen zu richten ist. Nicht wie wir es wünschen. Warum? Weil wir für Gott erkauft sind und wir haben unseren Herrn, der für uns alles getan hat und unser Vorbild ist und uns offenbart hat, wie wir auch so zu beten haben. Wie wir zu denken, zu reden und auch zu leben haben. Dennoch werden wir Ehre von den Menschen, wie unser Herr Jesus Christus mit ihm gemeinsam, insbesondere am Tag des Gerichts, aber auch in Ewigkeit bekommen. Jetzt sind wir nicht offenbar und jetzt haben wir eigentlich keine Ehre zu erwarten von den Menschen aufgrund unseres Standes als Kinder Gottes. Früher wurde der eine oder andere auf den Scheiterhaufen als Belohnung gelegt, geschweige von Ehre. Heute brauchen wir keine Ehre zu erwarten von der Welt, weil wir Kinder Gottes sind. Wenn du es zweimal wiederholst, dann kannst du was erwarten. Das wird zulästig. Johannes 5, 22 lesen wir, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Das haben wir auch vorhin gelesen. Damit alle den Sohn ehren. Das sehen wir ja auch. Am Tag des Gerichts werden wir alle in dem Sohn sein. Wir sind in ihm. Wie sie den Vater ehren. Also die Menschen werden uns dann ehren. Sie werden uns erkennen als die Söhne Gottes. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Das ist auch eine schöne Facette, sehen wir auch. Gestern haben wir auch so ein Gespräch. Versetzt vom Reich des Finsternis in das Reich des Lichts. Vom Leben, von Tod ins Leben. Dazwischen gibt es nichts. Die ganze Welt ist immer bestrebt, in der neutralen Zone zu sein. Ich bin nicht Kind Gottes, aber ich bin auch nicht Kind des Satans. Ich bin nicht im Reich der Finsternis, auch nicht im Reich des Lichts. Ich tue den Willen Gottes nicht, aber auch nicht den Willen des Teufels. Ich tue meinen Willen. Das ist immer diese neutrale Zone. Aber in der Bibel, in Gottes Wort, gibt es die neutrale Zone überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist wieder ein Hirngespinst von den Menschen. Dazu lesen wir in 2. Petrus 1, 17, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit als eine Stimme von den hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sehen hier auch, dass die Ehre und die Herrlichkeit wir von Gott empfangen. Das ist, was dort auch bei der Wassertaufe, als unser Herr Jesus Christus das Gesetz vollbracht hat oder komplett erfüllt hat. Unter anderem war auch die Wassertaufe. Das ist auch das Gesetz, hat er diese Herrlichkeit und die Ehre von Gott empfangen. Offenbarung 4,9 lesen wir. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist unser Vater, Gott der Vater, Und wenn die neue Erde, neue Himmel geschaffen werden, lesen wir in Offenbarung 21 am Ende von dem Offenbarungsbuch. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie, hier ist die Rede vom himmlischen Jerusalem. Wer ist das himmlische Jerusalem? Das ist der Christus, die Kinder Gottes. Himmlische Jerusalem wird auf die neue Erde kommen. Und die Menschen werden in sie Herrlichkeit, Ehre bringen. Alle Völker werden wir Ehre und Herrlichkeit empfangen. Römer 1, 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Hier sehen wir auch die, wem die Ehre gebührt und bis in die Ewigkeit. Dann 11,36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Auch bezieht sich auf unseren Vater. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrbietung komme einer dem anderen zuvor. Also das sehen wir hier auch untereinander, der Umgang. Ehrbietung, dann Bruderliebe, einander achten, einander danken, untereinander. Wir sind Brüder und das sollen wir auch tun. Das hat unser Herr Jesus Christus vorgelebt und gezeigt. Und wir schließen den einen Punkt jetzt ab mit Gott, der Vater und seine Kinder. Gott, der Vater und der Christus. Und jeder, der im Christus ist, ist sein Sohn, ist sein Kind. Gehen wir zum nächsten Punkt. Christus herrscht im Auftrag Gottes. Die gesamte geschaffene Schöpfung, die Gott durch das Wort Jesus Christus geschaffen hat, hat er in seine Herrschaft gegeben. Gott tut alles durch den Christus in der Kraft seines Geistes. Hat ihm die gesamte Herrschaft gegeben. 1. Korinther 15, 25. Denn er muss herrschen. Ich habe heute bei der Begrüßung ein paar Verse davor vorgelesen, über die Auferstehung und was Paulus dazu schreibt. Wenn all das nicht gibt, warum muss ich mit den wilden Tieren in Ephesus kämpfen? Warum soll ich mir alles gefallen lassen? Warum lasse ich mich auspeitschen, steinigen, einsperren? Weil sie sagen, naja, das ist alles Schwan, lass uns mal trinken und essen und feiern. Und hier kommen die nächsten Verse. Und er sagt, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, der Christus. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. In der Ewigkeit gibt es keinen Tod mehr. Weil vorher, bevor die neue Erde, neue Himmel geschaffen sind, wird als letzter Feind der Tod in den Feuersee geworfen. Denn alles hat er, also Gott der Vater, seinen Füßen unterworfen, dem Christus. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Also wenn Gott der Vater dem Christus alles unterworfen hat, sagt Paulus, Vorsicht, gell? Also nicht, dass sie jetzt meint, ist der Vater auch jetzt dem Christus unterworfen. Jetzt können wir auch über den Vater auf einmal verfügen. Und so leben viele, viele Menschen, sie befehlen dem Vater. Ja, der ist schließlich, uns ist alles unterworfen, auch der Vater mit dabei. Das steht doch alles. Da haben auch viele so gedacht. Deshalb schreibt der Paulus an die Korinther, der Vater bleibt oben. Er hat euch alles unterworfen, aber er sich nicht euch unterworfen. Ihr könnt ihn bitten, aber nie befehlen. Ihr seid ihm unterworfen und nicht andersrum. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist oder sei. Also Gott, der Vater, ist uns nie unterworfen. Das heißt, immer in Ehrfurcht vor ihm treten. in Ehrfurcht zu ihm bitten, ihn bitten und nicht ihm befehlen. Es sei denn, er ist uns unterworfen und ihn zu einem Flaschengeist verwandelt haben. Der letzte Punkt, das Ende der Weltzeit. Die Ratschlüsse Gottes bezüglich dieser Erde und des Menschen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie wir gerade gelesen haben, erfüllt sein. Gott hat alles den Füßen des Sohnes des Menschen unterworfen, so wie wir auch die Söhne der Menschen sind. Wir sind auch aus Menschen geboren. Gesetz über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, wird Christus herrschen bis zur Vernichtung des letzten Feindes, des Todes. Dann kommt das Ende, wie wir in 1. Korinther 15, 24 gelesen haben. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, also wenn der Christus alles erledigt hat, wird alles dem Vater wieder zurückgeben. Und da wird der Vater, Gott, unter uns wohnen, im himmlischen Jerusalem, auf der neu geschaffenen Welt. Wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Wenn die 1000 Jahre irdischer Segnung vorübergegangen sind und alles zur Vollendung gebracht ist, was Gott im Blick auf diese Schöpfung zur Vollendung bringen wollte, wenn Himmel und Erde, so wie sie heute sind, aufgehört haben, werden zu bestehen, wenn der Herr alle Feinde, selbst den Tod, besiegt und zum Schemel seiner Füße gelegt hat, so wird er das ihm übertragene Reich, die seinen Händen anvertraute Herrschaft und Gewalt dem Vater zurückgeben. Wir haben vor ein, zwei Jahren einige Gäste hier gehabt, die gesagt haben, ach, das interessiert uns alles nicht. Uns interessiert, was jetzt ist. Offenbarung oder wenn Paulus über die Zeit nach unserem Tod von unserem Leib hier beschäftigt hat, ach, das können wir ausblenden, das interessiert uns nicht. Das ist völlig konträr zu dem, was das Wort Gottes uns ermahnt und ermutigt, uns damit zu beschäftigen, was Gottes Absichten sind für uns jetzt und auch für die Ewigkeit. Es sei denn, wir sind fleischlich gesinnt, weltlich gesinnt. Was ist der Unterschied zwischen uns und den Heiden, sagt Paulus, sagt auch der Herr Jesus Christus. Wenn wir so leben wie die Welt, wir denken nur an uns und jetzt und hier, alles andere interessiert uns nicht. Epheser 4, 6, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.